Er sagt Gottes Wort. Da nun dies alles aufgelöst wird, welches solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, erwartend und beschleunigend die Ankunft des Tages Gottes, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Soweit das Wort Gottes. Es ist einfach von großer Wichtigkeit, dass wir durch den Geist des Herrn eingeführt werden in die tieferen Zusammenhänge des Wortes Gottes. Und man sieht den Kindern Gottes recht deutlich an, inwieweit sie im Einzelnen im Worte des Herrn unterwiesen worden sind. Man sieht's ihnen an in ihrem Glaubenswandel, in ihren Entscheidungen, in ihrer persönlichen Stellung sowohl zu Christus, dem Herrn, als auch zur Gemeinde, als auch gegenüber der Welt. Die Nöte und Probleme der Gläubigen sind durchweg geistliche. Oft wird an der falschen Stelle gezogen, gemeinsam Hauruck gemacht, und dabei liegt man auf einem ganz anderen Gleis und versucht, Wagen wegzuziehen, die hinten durch Bremsschuhe blockiert sind, im Ausdruck der Eisenbahner. Aber der Herr möchte Gnade schenken, dass wir Licht bekommen über die einzelnen Dinge, denn nur so wird der Herr auch mit uns weiterkommen können, indem wir eindringen in das Wort des Herrn, damit der Herr uns Licht gebe hinsichtlich der Tiefe seines Wortes. Und wenn die Bibel Gottes Wort schon bestätigt, dass der Geist alles erforscht, dann brauchen wir nicht zu überlegen, um zu sagen, nein. Auch die Tiefen Gottes. Durch seinen in uns wohnenden Geist, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, das ist natürlich die Voraussetzung. Und Gott wirft uns solche Segnungen keineswegs hinten nach. Das gibt's nicht. Es bedeutet und bedarf vieler Mühe und Arbeit. Ja, wir müssen's dem Herrn erst beweisen, dass wir ihn lieb haben und diese Liebe zu seinem Wort, er, der Lebendige, erst dann sehen kann, wenn er uns täglich forschend in seinem Worte sieht. Wenn uns Gott darin nicht sieht, wie will er denn deine Liebe zum Wort sehen? Unmöglich. Das sind Faxen. Und da antwortet Gott nicht. Wir kämen also hier hinsichtlich unseres des Themas zu der Frage, können die Gläubigen, und zwar die Gläubigen heutiger Tage, also wir, überhaupt die Ankunft des Tages Gottes beschleunigen? Was ist der Tag Gottes? Das muss klar sein. Sonst können wir doch, wir lesen die Bibel und wissen nicht, was ist der Tag Gottes? Das müssen wir wissen. Wenn wir das nicht wissen, können wir doch Gottes Wort gar nicht verstehen. Hier lesen wir, dass der Tag Gottes verbunden ist mit der Auflösung der Elemente. Und weil es ein Gerichtszeichen ist, dieser Tag Gottes, so finden wir das letzte Gerichtswirken Gottes an Menschen und an der ganzen kosmischen Schöpfung, Auflösung der Elemente und in der Beziehung als Nahtstelle zur Ewigkeit. Wir werden es gleich sehen. Liegt denn solches, der Tag Gottes, überhaupt in unserer Hand? Ja, sicher. Die Bibel jedenfalls sagt. Und wir wissen, dass Gottes Wort durch den Heiligen Geist inspiriertes Wort des Herrn ist. Und wenn Gott solches behauptet und wir wissen's nicht, dann wären wir schon mal Unwissende. O Jesus, der Herr hat uns seinen Geist gegeben, damit wir eingeführt werden in die Absichten seines Wortes und damit seines göttlichen Willens. Das müssen wir wissen, sonst sind wir Unwissende. Wir kämen zu einer weiteren Frage. Hat der Herr, der Allmächtige, diese Zeit nicht schon unveränderlich bestimmt durch seinen Gottesvorsatz, wie wir lesen? Weshalb diese Dinge gar nicht mehr beschleunigt werden können? Wäre das nicht auch eine Frage, die im Zusammenhang mit der Lehre der Prädestination uns Not bereiten könnte? Lesen wir denn nicht gerade in Apostelgeschichte 1, Vers 7, dass es nicht unsere Sache sei, wie der Herr sagt, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt habe? Doch, so steht's geschrieben. Und dennoch hat Gott uns hineingenommen in den Ablauf der Geschehnisse, indem wir den Tag Gottes beschleunigen können, ja sollen. Ganz gewiss hat der Vater alles in seine Gewalt gesetzt. Aber hat Gott nicht alles auch schon so weit zuvor bestimmt, weil er alles dies vorhergesehen hat? Der heilige Wandel der Gläubigen in der Beschleunigung dieses Tages, des Tages Gottes, hat seine Wirkung in der Zuvorbestimmung gefunden. Und weil der Herr, wie es heißt im Römerbrief, eine verkürzte Sache tun wird auf Erden, Römer 9, Vers 28, ist diese Verkürzung zugleich auch Bestandteil der Zuvorbestimmung. Normalerweise müsste es noch lange hinausgehen. Aber Gott hat den Tag X, den Tag Gottes, bestimmt, den wir nicht wissen, den der Vater für sich vorbehalten hat. Auflösung der Elemente. Wir werden gleich sehen. Und da hinein hat Jesus, der Herr, gleichzeitig eine Verkürzung der Tage vorgenommen. Diese Verkürzung nur dann den Zeitpunkt X herbeiführt, wenn wir unseren Wandel, unseren heiligen Wandel beschleunigen. Durch unser Ausleben dessen, was uns in Christo geworden ist. Ob's hinkommt? Wir werden sehen. Gott hat's vorausgesehen. Und was ist, wenn wir nicht in diesem heiligen Wandel gefunden werden? Kommt dann Gott zu spät mit dem Tag Gottes? Nein, dann sendet er uns Druck. Druck von oben, dass wir lernen, den Herrn anzurufen, den Tag Gottes zu beschleunigen. Bete um Druck, damit wir von der Schläfrigkeit aufwachen, um den Willen des Herrn zu erfüllen. Der von Gott vorgezogene Termin des Tages Gottes bedingt also unsere Beschleunigung. Sonst würde es nicht zusammenfallen. Göttliche Voraussage, eine Beschleunigung in Aussicht gestellt, diese Beschleunigung durch unseren Wandel und Nachfolge vollzogen wird. Jetzt sind wir an der Reihe. Durch unseren Wandel, das ist das erste, Vers 11. Dort lesen wir, durch unseren Wandel, wir kommen da noch drauf. Und dann das zweite, durch unsere Gottseligkeit. Und drittens, Vers 12, da heißt, da finden wir noch ein Wort. Da steckt das Wort Warten drin. Drei Dinge. Also, Wandel, Gottseligkeit, Warten. Mit diesen drei Dingen finden wir die Beschleunigung des Ankunftes des Tages Gottes. Wir könnten sagen, wodurch wir mittels dieser drei Punkte den Tag Gottes beschleunigen sollen. Jede entschiedene Hingabe an den Herrn Jesus. Jedes treue Zeugen Menschen gegenüber. Wer Jesus ist und was Jesus an uns getan hat. Und alles Wirken für Gott beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes. Bevor aber dieser Tag Gottes anbricht, muss die Zeit des Tausendjahrreiches vorangegangen sein. Die liegt noch dazwischen. Die zweite Ankunft des Herrn mit dem darauf folgenden Friedensreich ist die Folge der Offenbarwerdung der Kinder Gottes nach Römer 8, Vers 19. Auch das muss noch geschehen. Wir müssen zuerst noch offenbar werden. Die Herrlichkeit der Kinder Gottes muss noch offenbar werden. Alles das liegt noch davor. Und nun wieder zurück zur Beschleunigung der Ankunft des Tages Gottes. Dabei ist uns die Geschichte des Volkes Israel mit der Eroberung Kanaans ein ganz gewisses und bestimmtes Vorbild. 40 lange Jahre dauerte die Wüstenwanderung und die Eroberung des Landes der Verheißung, die wäre beschleunigt worden. Jetzt kommt ein Wenn. Wenn Israel den notwendigen Glauben gehabt hätte, das wäre beschleunigt worden. Wir werden es gleich sehen. Des Herrn Befehl an Israel lautete: Siehe, ich habe euch das Land vor eurem Angesicht gegeben. Das war schon gegeben. Und Gott sagt weiter, geht hinein, mein Befehl, da hineinzugehen, und nehmet es ein, 5. Mose 1, Vers 8. Gott hatte geredet. Im selben Augenblick, wo Gott geredet hatte, war die von Gott gegebene Reife vorhanden. Israel musste nicht 40 Jahre ungehorsam sein, um eingeführt zu werden. Das mussten sie eben nicht. Gott hatte geantwortet, sie sollen reingehen. Geht mal schön rein. Nehmt's mal schön ein. Der Zeitpunkt ist jetzt da. Auf dieses Wort des allmächtigen Gottes vertrauend, konnten die Israeliten das ganze Land einnehmen. Die Bibel bestätigt in Josua 2, Vers 9, denn die Kanaaniter fürchteten sich. Gott hatte den Feinden bereits das Zittern übertragen, 40 Jahre vorher. Die armen Kerle haben 40 Jahre zittern müssen, weil Israel so ungehorsam war und nicht glaubt. Die hätten gleich im ersten Jahr das Land einnehmen können. Auch die Gemeinde Jesu steht nicht anders vor dem Herrn. Was haben wir für Verheißungen? Bist du ein solcher Zeuge Jesu, dass du den anderen vom Heiland sagst? Denn darin beschleunigst du die Ankunft des Tages Gottes. Und weil die Dinge, das millenäische Reich von 1000 Jahren, die Dinge des siebenjährigen Gerichtes auch noch vorzulaufen haben, haben wir eine gewaltige Verantwortung hinsichtlich der Ankunft des Herrn zur Heimholung der Gemeinde, was ja das nächste Geschehen ist. Die Gemeinde aber, die nun himmlische oder für himmlische Erben bestimmt ist, wie wir das in Philipper 3, Vers 20 lesen, befindet sich jetzt noch auf der gefallenen Erde und hat zu kämpfen, wie die Bibel sagt, gegen Gewalten, wieder die Weltbeherrscher der Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit. Und wir können schon sagen, dass das böse Wichter sind. Das kann ich also schon behaupten. Ich rede hier keine Vermutung, bitte. Ich stelle hier Behauptungen auf. Es sind böse Wichter, mit denen wir es zu kämpfen zu tun haben. In diesen Himmelsörtern bewegen sie sich nach Epheser 6, Vers 12. Die Gemeinde aber ist von Gott berufen und ebenso auch dazu gesetzt, den Teufel zu besiegen und ihn letztlich nach Römer 16, Vers 20 zu vernichten. Die Gemeinde ist dazu gesetzt, der Bosheit Einhalt zu gebieten. Ansonsten wäre das Gericht bereits hereingebrochen. Jetzt sehen wir zwei Dinge. Die Gemeinde ist praktisch ein Schlüssel. Auf der einen Seite verzögern wir das anbrechende Gericht. Auf der anderen Seite werden wir aufgefordert, heilig zu wandeln, damit der Tag Gottes je eher, je besser hereinbreche. Irgendwann geht's nicht mehr um die Frage, Menschen zu erretten. Heute noch. Wir wissen aber nicht, ob das morgen vorbei ist. Denn auch was die Gnade Gottes anbelangt, hat's ein Ende. Und wir glauben, dass es ein baldiges Ende haben wird, denn die Gemeinde, der Überrest innerhalb der Gemeinde, ruft nun schon fest, Herr Jesus Gott. Ja, die Gemeinde ist nicht allein. Der Geist und die Braut sprechen Komm. Soll's, wer es hört, spreche Komm. Jetzt kommt etwas. Das Reich Gottes war in der ersten Christenheit der Urgemeinde genauso nahe, wie es heute ist. Ja, ja. Doch es fehlt uns der Glaube, das himmlische Verheißungsland einzunehmen, sonst wenn er da gewesen wäre, wäre der Herr längst gekommen. Es fehlt uns der Glaube wie einst Israels. Das ist zwar bitter. Da heraus können wir sagen, dass wir vor dem lebendigen Gott nicht besser dastehen als Israel, welches im Fleische Gott dient. Das, was uns lediglich auszeichnet, ist, dass wir unverdienterweise in die Gnadenbeziehungen eines heiligen Gottes geraten sind. Es ist der Glaube, der ihm Gewalt antut. Und es mit Gewalt an sich reißt, nach Matthäus 11, Vers 12. Die Dieser besitzergreifende Glaube ist Teil unserer Wiedergeburt zu einer lebendigen Hoffnung, deren Gegenstand die Wiederkunft des Herrn ist, nach 1. Petrus 1, Vers 3 bis 4. Unser Befehl lautet, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung und seid nüchtern. 1. Petrus 1, 13. Das heißt also, unnüchterne Gläubige halten den Tag Gottes auf durch ihr Unnüchternsein. Nüchterne Gläubige beschleunigen ihn hingegen. Und dazu benötigen wir natürlich die ganze Waffenrüstung Gottes nach Epheser 6, Vers 13 und folgenden. Denn in den Augen Gottes sind wir im Geiste schon jetzt mit dem Christus in himmlischen Örtern. Im Geiste sind wir schon dort. Und haben diese Stellung, die uns, obgleich wir noch hier sind, beständig und fortwährend durch Glauben das Erworbene zu halten. Durch Glauben zu halten. Durch Christus dürfen wir im Geiste jetzt schon bei ihm sein. Und während und weil wir noch hier sind, durch Glauben vermögen wir es zu halten. Deshalb, wenn jemand im Glauben Schiffbruch leidet, dann ist auch die Verbindung zu den Herrlichkeiten des Himmels oft gleich abgebrochen. Weil diese Segnungen, die Gott uns gegeben hat, heute schon durch Glauben im Himmel besitzen zu können, Gott wohlweislich in den Glauben hineingelegt hat. Und wenn es im Glauben nicht funktioniert, dann funktioniert es auch nicht mehr ganz mit dem Erbteil im Himmel. Das ist zwar da, aber wir haben keine Telefonverbindung des Glaubens mehr zu diesen Dingen. Zu einer solchen Glaubensstellung gehört ein persönliches, sehnsüchtiges Verlangen nach 2. Timotheus 4, Vers 8 oder Offenbarung 22, Vers 17 und Vers 20. Und darum geht es. Solange in uns dieses sehnsüchtige Verlangen, bei Christo zu sein, im Geiste mit dem Herrn vereinigt zu sein, im Glauben bei ihm zu weilen, noch nicht die Triebkraft hat, die uns die irdischen Dinge samt und sonders als Dreck beachten lässt, die irdischen Dinge, die uns Schmutz sein sollten. Solange da noch nicht eine göttliche Triebkraft uns zu Christus und seinem Wort führt, haben wir noch nicht zu ihm gerufen, wie Gott es erwartet. Bruder und Schwester, Gott wartet auf dein beständiges Rufen, damit die Dinge, die unser Erbteil im Himmel sind, durch den von Gott uns gegebenen Glauben jetzt schon im Vorgeschmack nicht allein geprüft, sondern genossen werden können. Lebst du darin? Warte nicht auf Gott, weil er auf dich wartet, dir solches zu schenken. Du bist an der Reihe. Wenn du nach Hause kommst, abends, Wochentag, sonntäglich, geh doch erst mal ein halbes Stündchen auf deine Knie. mach's doch mal. So aus der Reihe. Du ehrst Gott mal ganz außer der Reihe und betest ihn mal ganz kräftig an. Und danke ihm mal, wenn du schon Kind Gottes sein darfst. Und dann danke ihm mal für die himmlischen Verheißungen. Dieses Erbteil, das jetzt für uns aufbewahrt ist. Und dann danke ihm und dann bitte ihn, je nachdem, in welcher Stellung du befunden wirst, damit du Zugang hast, jetzt schon durch Glauben, an diese Schätze des Himmels. Das ist die Tiefe Gottes, die uns das alles jetzt schon erforschen lässt. Es gehört ein eifriges Sich-Beschäftigen mit der Zukunft des Herrn. Das gehört einfach dazu. Die Zukunft des Herrn, ja, die Bibel redet darüber. Wir haben ganz genaue Mitteilungen, dass der Herr Jesus, nachdem er hier diese etwa 30 bis 33 Jahre hier auf dieser Erde war, dass er dann aufgefahren ist in die Himmel. Und die Bibel sagt, dass er wiederkommen wird. Er kommt einmal wieder, um uns heimzuholen, bis in die Wolken. Und die Bibel erzählt dann weiter, dass er dann noch einmal wiederkommen wird, aber dann mit uns. Und dann nicht nur bis in Wolken, sondern das zweite Mal bis auf die Erde. Das alles, das ist die Zukunft unseres Herrn. Und dass er dann 1000 Jahre herrschen wird. Und dann werden wir wieder mit ihm hinaufgehen. In der Zwischenzeit der Gerichtstage wird dann auch eine Hochzeit des Lammes sein. Über all das, was die Zukunft unseres Herrn anbelangt, hat uns Gott nicht in Unwissenheit gelassen. Aber wenn du in Unwissenheit bist, dann hast du diese Unwissenheit vorgezogen vor der Gemeinschaft und der Liebe zu Jesus. Die von Gott gegebenen Verheißungen erfüllen sich nicht von selbst. Ihr Eintreten, auch terminlich, hängt von den Menschen ab, weil Christus uns einbezogen hat in seinen ganzen Heilsratschluss. Es ist eine falsche Lehre, wenn wir die Prädestination vorziehen würden und würden sagen, ja, Christus hat sowieso alle Menschen zuvor bestimmt, die errettet sein sollen. Jetzt brauchen wir nicht mehr zu evangelisieren. Die sind ja zuvor bestimmt. Natürlich kommt Gott zum Ziel. Denn die Bibel sagt, wenn wir nicht reden, dann werden die Steine schreien. Und Gott fügt weiter in seinem Wort hinzu, dass er dann aus dem Munde der Säuglinge und der Unmündigen sich ein Lob bereite, wenn wir es ihm nicht bringen. Du Freund, bringe dem Herrn mehr Lob in deinem persönlichen Leben. Damit Gott nicht die Steine schreien lassen muss. Was immer aber Gott auch zusagen mag, in seinem Wort, in seiner Rede. Die Erfüllung ist immer mehr oder weniger abhängig gemacht. Ob wir es wirklich wollen, davon ist es abhängig. Ob wir es wirklich wollen, wie Gott es möchte. Darauf kommt es an. In dem Augenblick, wo wir das von Herzen wollen, dann werden wir es auch suchen. Und wenn wir unsere Knie nicht beugen, wie Jesus das will, dann haben wir es eben nicht gesucht. Das ist ganz einfach. Und wenn wir es nicht suchen, gibt es uns Gott nicht. Weil er Verheißungen gegeben hat, gegenüber solchen Kindern des Lichts, die sich ausstrecken nach ihm. Da können wir schlussfolgernd sagen, welch eine Verantwortung besitzen wir doch vor dem lebendigen und heiligen Gott. In 2. Petrus 3, Vers 11 steht also die Auflösung der Himmelskörper mit unserem persönlichen Wandel in Zusammenhang. Der Zeitpunkt ist der Tag Gottes. 18 wird er Tag der Ewigkeit genannt. Denn hier verbinden sich die Dinge der Ewigkeit mit dem Abschluss des menschlichen Geschlechtes. Nun, das Wesen des Tages Gottes, Vers 13, ist Gerechtigkeit. Jetzt dringen wir weiter ein. Also, die Basis, das Wesen des Tages Gottes ist Gerechtigkeit. Wenn also Gott das kosmische All und alles Materielle, auch das Meer, auflösen wird, dann wird der Umstand Gottes und die Veranlassung seine Gerechtigkeit sein. Warum? Weil selbst die Sterne nicht rein sind, sagt die Schrift, indem sie die Sünde gesehen haben. Sagt die Bibel. Weil die Sterne Zeuge geworden sind, dass Geschöpfe im gottwiderspenstigen Zustand geschaut wurden, sind die Sterne, die selbst nicht in sich sündigen können, mit in die Sünde und damit in die Auflösung hineinbezogen worden. Verstehen wir etwas von der Macht unserer Sünden? Gott wird Gerechtigkeit schaffen durch sein göttliches Eingreifen am Tage Gottes. Wegen der Sünde der Engel und der Menschen wurde nach 1. Mose 3, Vers 17 die Erde verflucht. Nicht der Mensch, sondern die Erde. Darum werden die jetzige Himmel, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde den Anbruch des Tages Gottes nicht ertragen können und darum zerschmelzt. Wenn die Gerechtigkeit Gottes vom Himmel her sich offenbar macht, vermögen die Dinge, die Sünde gesehen haben, nicht mehr Bestand zu haben. Sie zerschmelzen. Kannst du dir diesen Gott vorstellen, wie groß und erhaben er ist? Der die kosmischen Welten mit Milliarden von Planeten und Sonnensystemen zusammenwickeln wird wie ein Kleid. Du kommst nicht ins Schwitzen, wenn du mal ein Kleid zusammenwickelst. Gott wird sich nicht anstrengen müssen, um die kosmischen Welten zusammenzuwickeln wie einen alten Lumpen. Aber mit der Schaffung neuer Himmel und einer neuen Erde, Vers 13, stellt Gott seine göttliche Gerechtigkeit mit diesen wieder her. Unser Leib der Sünde, er ist in das Urteil der Verdammnis des Todes gekommen. Und wenn wir den neuen Leib, die wir zur Wiedergeburt gelangt sind, die wir jetzt schon ewiges Leben haben, durch die Wiedergeburt, dieser neue Leib ist ein Leib der Gerechtigkeit. Darum wird dieser neue Leib in der Bildersprache des Wortes Gottes mit einem weißen Kleid verbunden. Weisheit heißt Gerechtigkeit. Da stellt Gott unsere Gerechtigkeit wieder her, die wir im Garten Eden verloren haben. Da nun der Apostel, hier Petrus, beim Sprechen von den prophetischen Ereignissen, aber auch vom Wassergericht redet, Vers 6, so muss ein Geheimnis mit beiden Gerichten, nämlich dem Wassergericht, der Sintflut, und dem Tage Gottes in irgendeiner Weise bestehen. Nicht umsonst soll die Gerechtigkeit, Vers 13, wiederhergestellt werden. Wobei Noah im 2. Petrus 2, Vers 5 Prediger der Gerechtigkeit genannt wird. Er war also der Prediger der Wiederherstellung göttlicher Gerechtigkeit, weil durch die Sünde so viel Ungerechtigkeit dieser Erde auferlegt wurde. Noah war in jenen Tagen der Mann, der in den Augen Gottes, wie es heißt, Gnade fand und wörtlich ausgesagt gerecht und vollkommen war. 1. Mose 6, Vers 8 bis 9. Das wiederum, was Noah auszeichnet, sind vergleichsweise in unseren Tagen die Gläubigen nach Römer 5, Vers 1 bis 11. Aber jetzt sehen wir, mit Noah, dem Prediger der Gerechtigkeit, der durch seinen heiligen Wandel in Gerechtigkeit den Tag des Gerichts verkürzte, indem er den Bau der Arche vornahm, war nicht der allein Gerettete. Bei ihm waren insgesamt noch 7 Seelen, so dass sie 8 zählten. So ist es vergleichsweise heute in der Gemeinde Jesu. Nicht alle beschleunigen sie durch ihren Wandel, Gottes Gerechtigkeit vollziehend, das Herannahen des Tages Gottes. Das heißt, diejenigen Gläubigen, die heute treu mit dem Herrn gehen, beschleunigen den Tag Gottes, und die anderen, die werden nur mitgezogen. Darum sind sie oft mehr ein Hindernis als eine Hilfe, den Tag Gottes zu beschleunigen. Von Furcht bewegt, verurteilte er den Bau der Arche und durch diesen Bau der Arche die ganze Welt und wurde damit der Prediger der Gerechtigkeit, wie wir in Hebräer 11, Vers 7 lesen können. So sollen nun heute die Gläubigen ihren Glauben durch heiligen Wandel und Gottseligkeit beweisen und darin die Welt verurteilen. Unsere Arche der Errettung ist Jesus. Damals war das Zeugnis die Arche. Heute ist unser Zeugnis Jesus. Indem der Prediger der Gerechtigkeit Noah baute, haben wir als Bauende an seiner Leibesgemeinde, an seinem Reiche gefunden zu werden. Darum sagt der Herr im Neuen Testament: Wer nicht ein Bauender ist, ist ein Zerstörender, ein Hindernis. Er sagt es mit anderen Worten. Ich darf sagen, wer nicht sammelt, zerstreut. Je heller das Licht Gottes in Wort und im Wandel an uns und in uns leuchtet, desto sichtbarer wird die Gottlosigkeit der Menschen hervortreten. Die Kontrastierungen zwischen Licht und Finsternis in ein und denselben Tageszeiten werden immer gewaltiger. Und die Folge wird sein, Die einen werden dem Ruf der Buße gehorchen, Vers 9, und die anderen werden Gott verachten. Sie achteten's nicht. Wenn dies geschehen, wird Gott nicht mehr warten. Dann haben wir gewartet. Und dann wird Gott nicht mehr warten. Den einen dies geschehen, dem einen die Belohnung des Glaubens zu geben, es wird geschehen, und dem anderen nach seinen Werken zu vergelten, auch das wird geschehen. Das ist wesenhaft die Beschleunigung der Ankunft des Tages Gottes. Es ist die Ausreife der Offenbarung des Zustandes dieser Welt. Durch das treue Licht im Wort und im Wandel der Gläubigen, der Seinen heute. Der Tag des Herrn, der nach der Entrückung beginnt, rede jetzt vom Tag des Herrn, der nach der Entrückung der Seinen zur Aufnahme der Leibesgemeinde beginnt, endet nach dem tausendjährigen Reich im Tage Gottes. Es wird sein, die Zeit, die von unserem Herrn hin zu Gott eilt. Darum lesen wir, dass in jenen Tagen er, unser Herr Jesus, seinem Gott das Reich wieder übergeben wird, damit Gott alles in allem sei. Damit endet der Tag des Herrn, damit Gott alles in allem sei im Tage Gottes. Und wir wissen, dass dieser Tag in der Hand des Vaters liegt. Dieser Tag ist der Anschluss an die Ewigkeit. Vieles muss bis zu diesem Tage Gottes noch auf der Erde geschehen. Und dennoch sollten die Gläubigen heutiger Tage den Tag Gottes sehnlichst herbeiwünschen, erwarten, ja, beschleunigen. Wie aber können wir das? Durch einfaches Handeln. Vers 11. Einfach handeln. Dadurch tun wir's. Ob wir das begriffen haben, heute? Sicherlich haben wir es nur dann begriffen, wenn wir es ab heute tun. Sonst ist das Wort des Herrn umsonst, zwar verantwortlich, aber nicht fruchtbringend an unser Herz gebracht. Ob wir es begriffen haben oder nicht, wir sollen es tun. Eine andere Möglichkeit, es zu tun, sagt uns das Wort nicht. Aber handeln wir nach Vers 11, so wertet Gott unser Tun im Sinne der Beschleunigung seines Tages, des Tages Gottes. Amen. Wir wollen noch zusammen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so deutlich in deinem Worte geredet hast. Du hast so vernehmlich zu uns gesprochen, wir können es erfassen. O Herr Jesus, wirke du in uns etwas, zu dem du schon lange bereit bist, es zu wirken. Wirke du in uns, o Herr, unser Gott, damit wir bereit werden, den Tag Gottes zu beschleunigen, uns einzureihen, in die Schar der Erlösten, vornehmlich der, die durch Glauben und heiligem Wandel den Tag Gottes heranziehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns auch mitverantwortlich gemacht hast. Amen.